auch in Yarinacocha in Peru und in Curuá-Una in Brasilien hat Seegras explosionsartig gewuchert. Solche Vegetationsdecken sind Brutstätte von Malaria und Parasiten, die unter anderem Flussblindheit übertragen, auch in Gebieten, die vorher nicht von diesen Krankheiten betroffen waren. Auch in Tucuruí, dem bis jetzt grössten Stausee im brasilianischen Regenwald, hat es gravierende Umweltprobleme gegeben. Der Schwefelwasserstoff, der durch die absterbenden Pflanzen entsteht, verbreitet über mehrere Kilometer einen bestialischen Gestank. Im März 1987 ist die Situation in Tucuruí von einer Besucherin so beschrieben worden.
Das Wasser stinkt wie eine Jauchegrube. Die Leute, die im Fluss Tocantins baden, leiden unter Hautkrankheiten. Und Pflanzen wie Reis und Obstbäume werden nur 15 cm groß und sterben dann ab.
Während sich das Wasser in Tucuruí innerhalb von anderthalb Monaten vollständig austauscht, braucht es in einem anderen Projekt in Balbina voraussichtlich ein Jahr dazu. Die Zufuhr von sauerstoffreichem Wasser und der Abtransport von Füllnisstoff geht also noch wesentlich länger, was noch dramatischere ökologische Schäden mit sich bringt. In Malaysia, in Südostasien, ist ein grosses Wasserkraftwerk mit dem Namen Pakun geplant. Der Stausee, der da entstehen soll, überschwemmt rund 730 Quadratkilometer vom ältesten Urwald der Welt. 730 Quadratkilometer, das ist fast anderthalb Mal die Fläche vom Bodensee. Aber nicht nur die riesige Fläche Urwald wird vernichtet, auch fruchtbares Ackerland und über 1000 Langhäuser, Das ist die traditionelle Wohnform für ganze Sippen der einheimischen Bevölkerung. Was so gigantische Projekte wie Bakun für ökologische und soziale Schäden anrichtet, haben wir schon gesehen. Bakun ist aber, wie die meisten anderen Mammutprojekte auch, vom ökonomischen und dem technischen Nutzen her ein völliger Schwachsinn. Wenigstens für Malaysia und die direkt betroffene Bevölkerung. Geplant ist das Werk übrigens von der Motor Columbus AG aus der Schweiz, genauer aus Baden. Auf die Motor Columbus gehen wir nachher noch kurz ein. Zuerst zurück in Urwald von Malaysia nach Bakun. Das Staudammkraftwerk, das dort entstehen soll, hat eine vorgesehene Leistung von 2600 MW. Das ist gut 2,5-mal die Leistung von einem AKW wie Leibstadt oder Gösgen. Die riesige Strommenge, die im Osten von Malaysia auf der Urwaldinsel Sarawak soll produziert werden, kann dort gar niemand brauchen. Weitsichtig, wie die Ingenieure der Motor Columbus sind, haben sie darum auch noch gerade die längste Unterwasserstromleitung der Welt über mehrere hundert Kilometer nach Westmalaysia geplant. Nicht nur gehen riesige Waldflächen kaputt, nicht nur wird die Bevölkerung vertrieben und um ihre Existenzgrundlage gebracht. Dort, wo das Werk angeklotzt wird, hat nicht einmal jemand etwas vom produzierten Strom. Mit riesigen Verlust, die so lange Leitungen haben, wird der Strom über sinnlose Distanzen an einen möglichen Verbrauchsort transportiert. Weil günstige Standorte für Wasserkraftanlagen zum grossen Teil schon genutzt sind, schreibt Motor Columbus Ingenieurunternehmung ihrem Jahresbericht schon 1981, Geld ist,
Standorte zu erschließen, welche schwer zugänglich sind, ökologische Hemmnisse bieten oder ein nur überregional nutzbares Potenzial bieten.
Die Motor Columbus ist sich also im Klaren darüber, was sie im Regenwald von Malaysia anrichtet. Ein weiterer Punkt ist die Finanzierung von so Grosskraftwerken. Da ist die BBC die Vordenkerin ihrer Hauszeitung im 83.
Wer in diese Länder etwas verkaufen will, der muss nicht nur die Ware anbieten, sondern zu möglichst günstigen Bedingungen auch Kredite beschaffen, mit denen seine Lieferungen bezahlt werden.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal sind das Kredite vom IWF, wo den entsprechenden Regierungen Geld für sogenannte Restrukturierungen leihen, oder dann die Weltbank, wo einzelne Projekte, eben auch Mammutstaudämme im Regenwald, direkt finanziert. Das Geld, das die Weltbank da zur Verfügung stellt, stammt wiederum zum guten Teil aus der Schweiz, aus Anleihen, die sie hier bei den Grossbanken aufnimmt. Die Schweizer Grossbanken engagieren sich aber auch mit direkten Krediten an so Projekten. Kein Wunder, wenn ihre Tochterfirmen Motor Columbus und Elektrowatt noch mit etwas planen und die jeweiligen Regierungen bzw. der lokalen Elite schmackhaft machen, wieso sollen dann nicht die SBG bzw. die SK sich auch gerade um die Finanzierung kümmern, wenn es auch noch etwas daran zu verdienen gibt? Eine weitere Quelle, wo BBC, Sulzer, Motor Columbus und ähnliche für so Projekte amigat zapfen, ist die Exportrisikogarantie ERG. Die Exportrisikogarantie ist eine Versicherung vom Bund, also von der Eidgenossenschaft, und springt für Verpflichtungen gegenüber der schweizerischen Industrie ein, wenn Länder wie eben Malaysia unter anderem wegen solchen Mammutprojekten nicht mehr zahlungsfähig sind. Die Schweizer Industrie und die Schweizer Banken kommen also fast immer zu ihrem Geld. Sogar auch, wenn die gebauten Kraftwerke mehr kosten, als sie wirtschaftlichen Nutzen bringen. Baut ist baut und das wird bezahlt. Die ERG sollte eigentlich selbsttragend sein, das heisst, die Gebühren, die die Unternehmen zahlen müssen, um sich abzusichern, sollten lange, um einmal einspringen, wenn etwas nicht bezahlt wird. Mittlerweile ist die ERG aber beim Bund in Milliardenhöhe verschuldet, weil die Länder im Trikot nicht mehr in der Lage sind, zu zahlen. Das bedeutet, dass wir, also die, die Bundessteuern zahlen, der BBC, Sulzer, Motor Columbus usw., ihre sinnlosen, umwelt- und menschenverachtenden Projekte mitfinanzieren. Wer ist denn die Motor Columbus AG, die unter anderem den Staudamm Bakun im Regenwald von Malaysia geplant hat? Die Motor Columbus hat ihren Hauptsitz in Baden, in bester Gesellschaft von der BBC und auch von der Nagra. Nicht ganz zufällig sind die beiden ursprünglichen Firmen Motor AG und Columbus AG vom BBC-Mitgründer Walter Boveri geschaffen worden. Während BBC mehr im Maschinenbau tätig ist, hat Motor Columbus ihr Schwergewicht mehr bei der Projektplanung, der Kapitalbeteiligungen und direkt in der Elektrizitätswirtschaft in der Schweiz. Die Motor Columbus ist die Hauptaktionärin von der ATEL, der Aare Tessin für Elektrizität. Die wiederum betreibt unter anderem AKW Gösgen. Die Beteiligungen im Energiegeschäft und auch die Gewinne natürlich machen mehr als 50% der Gesamtwert aus bei der Motor Columbus. Auch wenn sie mit 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von um die 600 Millionen nicht zu den ganz grossen Unternehmen in der Schweiz gehört, ist die Motor Columbus im Elektrizitätsbereich und vor allem bei den AKW-Beteiligungen die wichtigste Stütze. Und nicht zu vergessen ist, dass die Hauptaktionärin von der Motor Columbus die Schweizerische Bankgesellschaft ist. Aber zurück zu den Staudämmen im Regenwald. In Sri Lanka hat das Mahaweli-Staudamm-Projekt bereits eine 40-jährige Leidensgeschichte. Auch da soll der heutigen Ausführungsvariante eine riesige Fläche von Regenwald geopfert werden, für ein technologisches Wahnsinnsprojekt, das sich vom ursprünglichen Selbstversorgungsgedanken unter der Regierung Jayawardene zugunsten von einer exportorientierten Agroindustrie gewandelt hat.
Diesen tödlichen Schwachsinn kann nur ertragen, wenn es ohnehin nicht interessiert.
Das sagt der Vorsitzende von Techtesom Deutschland zum Mahaweli-Projekt. Der Volta-See in Ghana ist der grösste Stausee der Welt. Mit 8.500 Quadratkilometern würde ein Fünftel der Schweiz ersäufen. Der Volta-Stausee ist über 300 Kilometer lang. Noch heute, mehr als 20 Jahre nachdem Max Ombo gestaut worden ist, sind noch hunderte von toten Baumwipfeln über der Wasseroberfläche zu sehen. Auch da haben durch den Fäulnisprozess Wasserpflanzen angefangen zu wuchern. Malaria, Wurmkrankheit und Flussblindheit haben sich rund um den See und am Unterlauf vom Volta verbreitet. 1968 sind in Teilgebieten 80-100% der Bevölkerung von der Wurmkrankheit Bilharziose befallen gewesen. Gebiete, die vor dem Dammbau nicht mehr als 5% die Krankheit hatten. Ungefähr 80'000 Menschen haben in über 700 Dörfern in diesem Gebiet gelebt, das jetzt überschwemmt ist. 50'000 Hektar Ackerland ist untergegangen. Nur 7'000 Hektar ist als Ersatzland zur Verfügung gestellt worden. Nachdem Mitte 60er Jahre gestaut worden ist, hat Ghana müssen Lebensmittelhilfe aus dem Ausland anfordern, um eine Hungersnot zu verhindern. Das Kraftwerk am Max Ombo Damm könnte theoretisch 912 Megawatt Strom produzieren. Das ist etwa so viel wie das AKW Gösgen. Durch Maschinenschäden, unter anderem wegen dem sauren Wasser im Stausee, können aber jetzt nur 600 Megawatt produziert werden. Von denen gehen 2/3 an die Valco, die Volta Aluminium Company. Die Valco gehört zwei grossen US-amerikanischen Aluminiumkonzernen. 90% des Kapitals ist in den Händen der Kaiser Corporation, die der Volta Staudamm auch projektiert hat. Aluminium bzw. Bauxitvorkommen in Ghana sind auch die ursprünglichen Gründe für das Mammutprojekt. Der Aluminiumbedarf der britischen Regierung ist durch den Zweiten Weltkrieg massiv angestiegen. Ghana war damals noch britische Kolonie. Ein südafrikanischer Ingenieur hat im 1945 bereits das erste Projekt für den Volta-Staudamm vorgelegt. Nach der sogenannten Unabhängigkeit 1957 hat die ghanaische Regierung das Vorprojekt für den Volta-Staudamm übernommen und eben in die Hände von diesen zwei US-Firmen gegeben, die in der Valco zusammengeschlossen sind. Die ghanaische Regierung hat der Valco 10 Jahre Steuerfreiheit gewährt und während weiterer 40 Jahre eine begrenzte Steuerbelastung. Außerdem eine Garantie, 30 bis 50 Jahre verbilligten Strom aus dem Max Ombo Kraftwerk zu beziehen. Eine Aluminiumhütte, die zusammen mit dem Projekt geplant war, ist nie gebaut worden. Die absurde Situation heute: Das Bauxit, das in Ghana abgebaut wird, verarbeitet British Aluminium in Schottland, während Valco Aluminiumoxid, also das, was aus Bauxit gewonnen wird, aus Jamaika von einer anderen Tochterfirma von der Kaiser Corporation bezieht. Das primäre Interesse von der Valco in Ghana war nicht, eine integrierte Aluminiumproduktion aufzubauen, sondern einen langfristigen Zugang zum billigen Strom vom Axombo-Damm. Sie kommen den Strom zu einem Tarif über, der zu den billigsten auf der Welt zählt und natürlich weit unter den Gestehungskosten liegt. Auch finanziell ein Desaster für Ghana. Finanziert worden ist der Damm zur Hälfte von der ghanaischen Regierung, zur anderen Hälfte durch Anleihen, unter anderem von der Weltbank. Nachdem der Erlös aus dem Stromverkauf nie lange zum Zinsen für Kredit zahlen, werden die Kosten für den Damm mit dem Erlös aus dem Kakao-Export zahlt. Wenn es Ghana schafft, innerhalb 50 Jahren die Anleihen zurückzuzahlen, sind die gesamten Zins- und Kapitalrückzahlungen rund 2,5-mal so hoch wie die ursprünglichen Anleihen. Auch Nigeria hat schon seine traurigen Erfahrungen mit grossen Staudämmen müssen machen. Der Bau des Bakolori-Staudamms hat wiederum Tausende von Menschen vertrieben. Land im Einzugsgebiet des Stausees ist verödet und verkarstet. Viele Kleinbauern haben ihr Land müssen verlassen und sind in die Slums der Städte abgewandert. Uns wurden die Häuser und unser Land genommen, um den Staudamm zu bauen und das Bewässerungsprojekt anzulegen. Uns wurde dafür eine vollständige Entschädigung innerhalb von 2 Wochen versprochen. Aus den 2 Wochen sind mittlerweile 3 Jahre geworden und wir haben nun genug von den ewigen Versprechungen. Das eine Kampfansage von Bauern in Nordnigeria, veröffentlicht im New Nigerian vom 28. Februar 1980. Im 80er haben 5 bis 10'000 Kleinbauern den Staudamm besetzt und Zufahrtswege verbarrikadiert. Die Regierung hat paramilitärische Polizeikräfte eingesetzt und den Widerstand blutig niedergeschlagen. Nach offiziellen Angaben sind 25 Menschen dabei ums Leben gekommen. Nach nicht regierungstreuen Quellen sind aber bei dem Bakolori-Massaker mehrere hundert Menschen umgebracht worden. Trotz dieser traurigen Erfahrungen sind in Nigeria weitere Mammutstaudämme geplant, diesmal wiederum von der Motor Columbus. Für die Projekte in Lokoja, Makurdi und Ikom müssten insgesamt 500'000 Menschen umgesiedelt werden. Was das konkret heisst, haben wir schon beschrieben. Der Motor Columbus ist das allerdings in ihrem Projektbeschrieb nur ein paar Zahlen wert. Zum Beispiel zu Lokoja. Die Oberfläche des Stausees beträgt 6.760 Quadratkilometer, in Klammern etwa 17% der Oberfläche der Schweiz, und bedingt die Umsiedlung von 270.000 Personen. Die installierte Leistung ist 1.870 Megawatt, die mittlere jährliche Energieproduktion 10.200 Gigawattstunden. Oder das Wahnsinnsprojekt Mamantali in Mali in Westafrika. 7.600 Hektar Wald gehen unter, weitere 43.000 Hektar sterben ab, weil es keine Überschwemmungen mehr gibt in diesen Gebieten. Von der Schweiz aus ist die Firma Losinger am Dammbau beteiligt. Oder als letztes Beispiel der Jonglei-Kanal im Süden des Sudan. Kein Kraftwerk das mal, sondern ein gigantischer Kanal zwischen 2 Seitenärmen vom Weissen Nil. Der Kanal soll die grossen Sümpfe an der Grenze zum Kongo trockenlegen und am Aswan-Stausee in Ägypten Wasser für Bewässerungsanlagen zuführen. Der Aswan, oder heute Nasser-Stausee, ist nämlich seit er vor 20 Jahren fertig gebaut ist, nie ganz voll geworden, weil ein beträchtlicher Teil vom 150 km langen See verdunstet. Also noch mehr Technologie, um technologische Fehlspekulationen aus früheren Jahren versuchen auszubügeln. Nur, wenn die Nilsümpfe im Süden des Sudan trockengelegt werden, senkt sich der Grundwasserspiegel bis weit in die Säulzone. In wenigen Jahren würde sich der Säul bis zu den heutigen Regenwäldern im Kongo-Becken ausbreiten. Was das für den Regenwald und für die austrocknenden Zonen in Kenia und Uganda würde heissen, liegt auf der Hand. All diesen zerstörerischen Projekten ist gemeinsam, dass sie von europäischen oder US-amerikanischen Firmen geplant und gebaut werden. Die Schweizer Industrie gehört weltweit zu den grössten Kraftwerksbauern und fehlt selten bei so Projekten. Die weiteren Folgen, Zerstörung von Regenwäldern, Vertreibung von der Bevölkerung und schließlich das finanzielle Desaster für die jeweiligen Länder haben wir an den einzelnen Beispielen aufgezeigt.
Ich bin von der Erde, sie ist meine Mutter. Sie gebar mich mit Stolz, sie zog mich auf mit Liebe, sie wiegte mich am Abend, sie schob den Wind herbei und ließ ihn singen. Sie errichtete mir ein Haus aus harmonischen Farben, sie nährte mich mit den Früchten ihrer Felder. Sie belohnte mich mit der Erinnerung an ihr Lächeln, sie bestrafte mich mit dem Dahinschwinden der Zeit. Und am Ende, wenn ich mich danach sehne, fortzugehen, wird sie mich umarmen für alle Ewigkeit.
Das Gedicht «Lied der Erde» ist von der indianischen Dichterin Anna Walters. Ihr habt Gigawatt Ecologica gehört über Staudämme und Regenwälder. Mit Musik von der Family of Percussion, Macberto Cismonti, der Hajim Tachibana, der jetzt gerade läuft, und der Abdelaziz El Mubarak aus dem Sudan.
ترديد الخصلة فوق الخد كم روعة بتزيد الخصلة فوق الخد كم روعة بتزيد انت اللي بشوف عينيك يا سيدنا بتصيد يا ريتنا بتصيد كان فرش الياسمين وكان بقيون